Kinder, wer weiß, wie die Geschichte von Goliath, als er den Kampf besiegt hat, wie das Kapitel endet in 1. Samuel Kapitel 17. Ich lese euch das mal vor. Ihr kennt ja die Geschichte, ne? wo David diesen Riesen besiegt und dann, wo er dann nach Jerusalem kommt, und dann heißt es in 1. Samuel Kapitel 17 ab Vers 53: Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? Die Predigt habe ich genannt: Wenn du Gottes Sohn bist. Und diese Frage, die brannte dem Saul unter den Fingernägeln, als er diesen mächtigen Sieg erlebt hatte, den David hier als ein kleiner Junge mit einer Steinschleuder gegen diesen gewaltigen Giganten besiegt. Wessen Sohn bist du eigentlich? Und was verbirgt sich hinter dieser Frage? Wer ist dein Vater? Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Frage. Wenn er sagt, wessen Sohn bist du? Also wer ist eigentlich dein Vater? Das ist der Hintergrund der Frage. Und die bedeutet eigentlich, was muss das für ein Vater sein, der schon so einen Sohn hat? Das ist eigentlich die Bedeutung von dieser Frage. Und Fazit ist, der Sohn, der hat an dieser Stelle seinen Vater offenbart. Er hat ihn repräsentiert, er hat ihn Repräsentant hier gemacht vor der ganzen israelischen Welt. Und alle Welt wusste über diesen gewaltigen Sieg, der sich hier abgespielt hatte. Als er auf diese Erde kam und seinen Dienst begann, stand keine andere Frage im Raum als diese. Die Frage war, wenn du Gottes Sohn bist, das heißt, wer ist im Grunde dein Vater? Wer ist das? Bestätige, wer dein Vater ist. Und in Lukas Kapitel 4, aus Zeitgründen werden wir das jetzt nicht lesen, aber ich glaube, alle, die wir die Bibel kennen, wir wissen, was sich dort abspielt. Dort spielt sich die Geschichte ab, wo Jesus versucht wird in der Wüste. Die erste Versuchung, wo der Teufel nach 40 Tagen zu ihm kommt und ihm einflößt: mach aus diesen Steinen Brot. Das heißt, hier in der Wüste, du hast jetzt und hier Hunger, und jetzt und hier beende einfach diese Fastenzeit, indem du aus diesen Steinen Brot machst, und bestätige, wer dein Vater ist, dass du Gottes Sohn bist. Die zweite Versuchung: er nimmt ihn und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt ein einziges Mal: fall vor mir nieder und bete mich an, und das will ich dir alles geben. Das heißt, das, was du eigentlich vorhast, diese elende 3 Jahre jetzt, diese Schmach, dieser Spott, dieser Hohn, alles, was jetzt bevorsteht, die Pharisäer, die dich ständig hinterfragen werden, die ständig dir werden nach dem Leben trachten, wo du oft in Gefahr sein wirst und oft dich wirst davon machen müssen, du kannst das abkürzen. Fall einmal von mir nieder und ich gebe dir das alles. Die dritte Versuchung: Jesus, der Teufel nimmt ihn und stellt ihn auf die Zinne des Teufels, auf die Zinne des Tempels in Jerusalem und sagt ihm: wenn du Gottes Sohn bist, wirf dich doch runter. Er hat doch seinen Engeln befohlen, dass sie dich schützen sollen. Und das war nicht die letzte Versuchung, das war die erste Versuchung. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 4, Lukas Kapitel 4, Vers 13. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und wisst ihr, wie lange diese Zeit lang war? Natürlich wurde Jesus auch dazwischen versucht. Diese Zeit lang war genau 3 Jahre. Nämlich, als Jesus am Kreuz hängt und keine andere Frage im Raum steht, wenn du der Sohn Gottes bist. Und jetzt mobilisiert der Teufel, er kommt nicht selbst, sondern er bedient sich Handlanger, das heißt, er bedient sich Menschen, die er dafür gut gebrauchen kann, um genau an dieser Stelle wieder Jesus zu versuchen. Und ich möchte diesen Text einmal lesen aus Matthäus Kapitel 27. Und bevor wir das tun, würde ich gerne uns alle zusammen ins Boot nehmen, in diese ganze Geschichte. Weil alles, was wir in der Bibel lesen, das hat ja einerseits, ist das für uns eine Information. Aber andererseits, alles, was wir dort lesen, das hat ja auch mit uns etwas zu tun. Und das bedeutet, wenn wir jetzt Söhne Gottes sind, das heißt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann sind wir ja auch Söhne Gottes. Und natürlich sind die Töchter und die Frauen hier und die Schwestern genauso mit eingeschlossen, ja. Und das bedeutet, wenn das, was wir jetzt über Jesus lesen werden oder was wir in der Bibel insgesamt lesen, wenn wir seine Kinder sind, dann betrifft uns das. Und es gibt viele Stellen, zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum, die Seinen nehmen ihn nicht auf. Allen aber, steht dort, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Wisst ihr, was das Wort Anrecht bedeutet? Das Wort Anrecht bedeutet, du hast ein Recht auf etwas. Du hast eine Zeit lang gearbeitet, du hast ein Recht auf Urlaub. Du kannst es einklagen. Du hast eine Zeit lang gearbeitet, dann hast du ein Recht auf ein Gehalt. Du hast ein Recht darauf. Du hast es dir verdient. Und so, dieses Wort gebraucht Gott, wenn er sagt, er hat uns das Anrecht gegeben, Gottes Kinder zu heißen, Söhne und Töchter. Seine Kinder, wir haben dieses Anrecht. Das ist mehr als einfach nur, es wäre schon genug, wenn Gott gesagt hätte, er erduldet uns. Wir sind nicht mehr in einer feindlichen Beziehung zu ihm. Er erduldet uns. Das wäre schon sehr, sehr gut. Es ist noch nicht mal so, dass er sagt, jetzt dürft ihr mir alle dienen. Ich werde euch nicht mehr bestrafen, ihr dürft mir dienen. Auch das wäre schon super. Wir haben ein Anrecht bekommen. Auf was hat denn bitte ein sündiger Mensch ein Anrecht? Aber genau das sagt Gott. Ihr habt ein Anrecht. Ihr dürft auf etwas bestehen. Wir dürfen mit euch auf etwas bestehen als Kinder Gottes. Aber wisst ihr, heute wollen wir über einen Text nachdenken, der eine ganz andere Seite zeigt. Und heute geht es um Matthäus 27. Wir befinden uns am Karfreitag. Und deswegen lesen wir heute über eine andere Seite von dieser Gotteskindschaft. Und da geht es darum, wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann rechne damit, dass du versucht wirst. Genau so war das bei Jesus. Es fing an in der Wüste und es endete am Kreuz, als, wie wir das eben so schön in diesem Lied gesungen haben, zwischen Himmel und Erde hängt der Sohn Gottes. Und selbst dort, und ich möchte sagen, gerade dort, setzt der Satan nochmal alles an, um ihn von diesem Plan Gottes abzubringen. Matthäus 27, ab Vers 35 bis 44. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm 2 Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihn hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also wir sehen hier drei Kategorien von Menschen, bedient sich hier der Teufel, um eine Botschaft Jesus zu vermitteln. Rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst. Als erstes tun es hier die Vorübergehenden. Das sind Menschen, die zu Jesus überhaupt gar keinen Bezug hatten. Das sind Menschen, die sich zufällig an diesem Tag irgendwie auf diesem Hügel Golgatha befanden, die bei diesem Geschehen eigentlich, die das wahrscheinlich so am Vorbeigehen irgendwie mitbekommen haben, also die Vorübergehenden, die sind irgendwie unterwegs. Diese Menschen, sie lästern ihn und sagen, sie haben es von irgendwoher mitbekommen, dass Jesus gesagt hat, ich werde den Tempel, er zerstört den Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufbauen. Jesus sprach da von seinem Körper, von seinem Leib. Ja, und sie sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach es doch. Und dann heißt es, gleicherweise spotteten auch die obersten Priester. Das heißt, in die gleiche Kerbe schlagen die Priester rein, du bist Gottes Sohn, bestätige das, indem du dir selbst hilfst und indem du vom Kreuz herabsteigst. Und dann heißt es im Vers 44, ebenso schmähten ihn auch die Räuber. Also der Teufel, er bedient sich dieser drei Gruppen von Menschen, völlig entgegengesetzte Menschen. Die Vorübergehenden, das sind die Gleichgültigen, kann man sagen. Die Priester, das ist so die geistliche Führung des Volkes, die es eigentlich hätte wissen müssen, was hier passiert. Und dann die Räuber, die Schwerverbrecher. Und sie haben eine einzige Botschaft. Gebrauche deine Macht, nimm die Sache selbst in der Hand. Und vielleicht denken wir heute so, was hat das Ganze heute irgendwie mit uns zu tun? Hat das mit uns irgendwie was zu tun? Am Kreuz hängen wir nicht und Macht habe ich sowieso nicht. Ja, am Kreuz hängen wir mit euch nicht, aber haben wir keine Macht mit euch? Und wisst ihr, so beim Vorbereiten musste ich so nachdenken, jeder Mensch, der irgendwie mit Menschen zu tun hat, er hat Macht. Da ist eine Mutter, die vielleicht irgendwann mal im jungen Alter geheiratet hat. Sie war angewiesen auf jeden Tipp, den man ihr gab. Ob es im Kochen ist, ob es im Haushalten ist, in sonst was ist. Und jetzt ist sie herangewachsen. Und die hat echt was drauf. Und die kann vielen Leuten was vormachen. Und wisst ihr, das ist Macht. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, damit etwas zu machen. Sie hat die Möglichkeit, allen anderen damit zu dienen und allen anderen ein Wohlgeruch zu sein damit. Und man hat mit der gleichen Sache, hat man die Möglichkeit, allen anderen zu zeigen, wie wenig sie können, wie minderwertig sie sind und wie sie es doch so zu wenig etwas bringen. Das hat eine Hausmutter. Das ist Macht. Und man kann diese Macht gebrauchen und man kann diese Macht missbrauchen. Da ist ein Arbeiter in der Arbeit. Der hat irgendwann mal als Auszubildender angefangen. Der wusste nichts in der Firma. Der war auf jeden Wink und jeden Tipp war der angewiesen und froh über jeden Hinweis und alles. Jetzt ist er inzwischen 25 Jahre in der Firma. Der weiß, der kennt jeden Winkel in der Firma. Der weiß alles. Und jetzt kommt irgendein Neuer, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann diesen Menschen, ich kann ihm dienen oder ich kann ihm so mächtig einfach zeigen, was für eine Macht ich in dieser Firma habe. Da baut jemand eine Firma auf und ist am Anfang so angewiesen auf, dass jeder Mitarbeiter mitmacht, dass die alle eine Überstunde bereit sind zu machen, dass die auch mal Samstag kommen, dass die alle loyal sind, dass die sich möglichst wenig krank schreiben, was ja abgesehen davon auch richtig ist, und viele andere Dinge. Ja, er ist so angewiesen auf jeden Tipp, den er bekommt von irgendwoher. Und jetzt hat er ein Unternehmen aufgebaut und ist auf gar keinen Menschen mehr angewiesen. Das ist Macht. Und dann kann man diese Macht sowohl gebrauchen als auch missbrauchen. Und so kann man diese Linie vorziehen. Wir sind in der Gemeinde, wir sind Mitarbeiter. Wir haben uns irgendwann mal bekehrt. Wir waren Jungscher, Wir haben gar keine Ahnung vom Leben nicht gehabt. Und dann inzwischen sind wir Mitarbeiter geworden. Und dann haben wir verschiedene, vielleicht irgendein Amt bekommen oder noch irgendwas. Und mit jeder dieser Sache, die man weiterkommt sozusagen, wächst und nimmt die Macht zu. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dieser Macht? Und jetzt stellt euch vor, hier hängt der Sohn Gottes. Also wenn jemand Macht gehabt hat, dann er. Und er wird mit keiner anderen Frage konfrontiert als mit dieser. Hast du Macht? Du hast doch gar keine Macht. Weil wenn du der Sohn Gottes bist, dann hast du Macht. Und Macht, sie wird sich letztendlich zeigen, indem, dass du sie gebrauchst. Und was macht Jesus? Wir lesen von Jesus, dass er diese Macht nicht missbraucht. Jesus hatte Macht. Jesus hat an vielen Stellen hat er bewiesen, dass er die Macht hat. Und das hat er auch gesagt. Wie viele Legionen, 12 Legionen, glaube ich, hat er gesagt, im Garten Gethsemane, hätte er rufen können. Und in einem 0,nichts wären diese ganze Menschen, seine ganze Feinde, sie wären erledigt gewesen. Aber wir sehen nichts davon. Wir sehen, wie Jesus diese Macht bündelt und wie er sie beherrscht und damit richtig einfach umgeht. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel für uns. Niemand von uns hat so viel Macht wie Jesus. Nicht mal ansatzweise. Aber die Frage ist, was machen wir mit dem bisschen Macht, was Gott uns anvertraut hat? Der Pilatus, der wurde an diesem Tag, wurde er sehr gut geerdet von Jesus, als er meinte, dass er Macht hat. Jesus sagte ihm, du hast Vollmacht, nicht Macht. Das bedeutet, du handelst im Auftrag. Und er sagt, und der dich mir übergeben hat, der hat größere Schuld als du. Warum? Weil du einfach nur in Vollmacht agierst. Und deswegen, ihr Lieben, Macht ist nicht grundsätzlich falsch, ist nicht grundsätzlich negativ, aber sie muss im richtigen Maß und in richtiger Art und Weise gebraucht werden, so wie Jesus hier tut. Und ich glaube, Jesus ist uns so ein gewaltiges Beispiel. In der Wüste damals, wo er sich nicht hat verführen lassen und seine Macht auf eine falsche Art und Weise zum Ausdruck gebracht hätte, sondern wie Jesus sie in richtiger Art und Weise gebraucht hat, nämlich, dass er keine Abkürzung gemacht hat, dass er Gott hat wirken lassen und dass Gott letztendlich auch zu seinem Ziel mit ihm kommen konnte. Wenn du Gottes Sohn bist, ein zweites, was mir hier wichtig war, dann wird Rettersinn zum Lebensstil. Und das können wir auch wieder so schön bei Jesus hier sehen. In Lukas, da wird diese Geschichte beschrieben oder diese Begebenheit. Ich möchte sie lesen auch. Ich glaube, wir kennen sie, aber ich möchte sie trotzdem einmal kurz lesen. In Lukas 23, 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Wir aber gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Herrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, die ganzen Evangelien, sie zeugen davon, dass Jesus sein Lebensstil es war, Menschen zu retten. Es fing an in Markus Kapitel 1. Dort fängt es an und dort sehen wir schon, dass Jesus einen ganzen Tag beschäftigt ist mit Menschen dienen, bei Menschen sein und so weiter, sich um sie sorgen, um sie kümmern. Warum? Mit einem einzigen Anliegen, dass diese Menschen gerettet werden, dass sie ihn als den Messias erkennen. Und dann heißt es dort, dass er es ist ganz früh morgens, die Jünger suchen ihn, Jesus ist schon rausgegangen zum Beten, und dann kommen die Jünger zu ihm und sagen, wo bist du gewesen? Die Leute suchen dich. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, ich bin gesandt worden, um auch in die andere Städte zu gehen, lasst uns woanders hingehen. Und das heißt, vom ersten Tag an können wir bei Jesus sehen, sein Lebensstil war die Rettung der Menschen. Dafür war er auf dieser Erde. Und als er hier am Kreuz hängt, in diesen Schmerzen, in den Schmerzen, was wir eben schon gehört hatten, sein Freund hat ihn verraten. Der Petrus, der geglaubt hatte, dass er ein Naturgesetz ausschalten kann. Henneschrei, das ist ein Naturgesetz, das kannst du nicht ausschalten. Er glaubte, er wird das können. Dieser, der ihn so verraten hat, sie liefen alle weg. Keiner war mehr bei Jesus. Alle standen auf Distanz, alle stehen auf Entfernung. Und Jesus hängt hier am Kreuz, verspottet, verachtet. Die Menschen sprechen ihm seine Gottessohnschaft ab, weil du dir nicht selbst helfen kannst, kannst du ja gar nicht Gottes Sohn sein. Und in all diesem hat Jesus seinen Lebensstil nicht aufgegeben, sondern er kümmert sich hier um diesen Menschen, der sich an ihn wendet. Und Jesus sagt ihm, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und wir merken einfach, wie Jesus nicht mit sich selbst beschäftigt ist, sondern wie er bis zum letzten Atemzug versteht, seine Sendung auf dieser Erde, sie hat nur ein einziges Ziel, nämlich, dass er Menschen rettet. Das ist sein Lebensziel. Und ich dachte so, ich glaube, das ist auch unsere Existenzberechtigung mit euch. Aber ich glaube, dass wir heute oft als Kinder Gottes damit umgehen, als wenn das eine Option ist. Ich erkläre das mal kurz vielleicht für die Kinder. Kinder, wisst ihr, was eine Option ist? Wisst ihr nicht, ne? Das ist auch ein bisschen nicht ein einfaches Wort. Ich habe mir dieses Handy irgendwann mal gekauft. Ja? Und optional konnte ich mir diese Hülle kaufen. Musste ich nicht. Konnte ich. Ja, das ist eine Option. Man kann es nehmen, man muss es nicht nehmen, ja? Aber es macht Sinn, so eine Hülle zu haben. Dann ist das Handy eben ein bisschen geschützter. Wenn es mal runterfällt, dann geht das nicht gleich so kaputt und so weiter, ja? Aber muss man nicht haben. Das Handy tut es auch ohne. Die Rettung von Menschen ist nicht optional. Aber ich glaube, wir gehen oft damit um. Das ist eine Option. Wenn am Ende des Tages, ja, am Ende unseres Lebens, wenn wir da noch irgendwie ein bisschen Zeit haben, vielleicht um andere Menschen zu kümmern, dass sie gerettet werden, na, dann werden wir uns auch dafür Zeit nehmen. Aber ihr Lieben, Rettung von Menschen ist nicht optional. Es gab keinen anderen Grund, den Jesus auf diese Erde gebracht hat, wie unsere Rettung, deine und meine Rettung, dass wir gerettet werden können. Und von daher, wenn der Sohn Gottes seine letzten Atemzüge am Kreuz, diesen qualvollen, schandevollen Kreuz, wenn er damit beschäftigt ist, dass Menschen gerettet werden, wie können wir, die wir seine Kinder sind, dann damit vielleicht anders umgehen? Ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich. Ich glaube, dass wir oft so Karfreitag irgendwie so so Tränenblasen und Trübsalsblasen machen wollen und so weiter. Ihr Lieben, Jesus lebt seit 2000 Jahren, er ist schon lange nicht mehr im Grab. Auch wenn wir das feiern, er ist nicht mehr im Grab. Jesus empfindet heute keinen Schmerz mehr. Aber ich glaube, Jesus empfindet Schmerz, wenn seine Kinder nicht den gleichen Herzschlag haben wie er. Dass Menschen verloren gehen und seine Kinder zugucken und vielleicht nicht aktiv werden. Und genau das möchte er. Und wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Tochter bist, dann hast du Möglichkeiten zu wirken, dass Menschen ihn als den Sohn Gottes erkennen. Und ein drittes. Wir sehen, wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du eine Tochter Gottes bist, dann wirst du den Vater offenbaren. Und bei Jesus sehen wir das, dass er das oft aktiv gemacht hat. Er hat es oft aktiv gemacht, indem er einfach über Wasser gehen konnte. Er konnte Menschen mit ein paar Broten, konnte er Tausende speisen. Das ist doch gewaltig, oder? Das kann kein Mensch. Damit bestätigte er, das war der Ausweis, der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Und vor allem, dass er Menschen geheilt hat und als aller, das war so die Krönung von oben, dass er Besessene befreit hat. Menschen, die mit Dämonen belastet waren, dass er diese Menschen befreit hatte. Das war das größte Zeichen seiner Gottessohnschaft, dass er der Sohn Gottes ist. Und Und das hat Jesus oft gemacht und jede Gelegenheit genutzt, wo er nur konnte, Menschen zu helfen, Menschen irgendwie aus ihren Sklavereien rauszuführen. Aber dann sehen wir, dass Jesus das in einer aktiven Zurückhaltung tut. Und ich finde das so gewaltig, diese ganze religiöse Elite, die um das Kreuz steht und die eine Bewachung beauftragen, dass Jesus als Toter bewacht werden soll. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst wo er tot ist, haben sie noch keine Ruhe vor ihm und wollen, dass er bewacht wird. Diese Menschen erkennen nicht, mit wem sie das hier zu tun haben. Aber der Hauptmann, von ihm sehen wir, Matthäus 27, es heißt hier ab Vers, ich werde nur den Vers 54 lesen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, vorher wird beschrieben, dass hier ein Erdbeben geschehen ist in Jerusalem. Als er das sieht, das Erdbeben, und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Er erkennt es. Er erkennt, so wie dieser hier stirbt, der andere Menschen rettet. Wir haben jetzt den Text nicht gelesen, wo er zu Maria sagt, das ist dein Sohn. Und wo er zu dem Johannes sagt, und das ist jetzt deine Mutter. Wo er zu dem Schächer am Kreuz sich dreht, wahrscheinlich aus letzter Kraft, und ihm sagt, weißt du, du kannst dir gewiss sein, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann mal, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Dieser Mann, der sich hier so dieser Menschen annimmt, und als der Hauptmann das alles sieht, kein Fluchen, kein Schimpfen, kein einziger Blick des Hasses, der Resignierung oder vielleicht irgendwie einer boshaft oder noch irgendwas, als der Hauptmann das sieht, erkennt er was? Dieser war der Sohn Gottes. Die ganze anderen Menschen, die mit Jesus ständig zu tun hatten, sie erkannten das nicht. Aber dieser eine Mann, der vielleicht zum ersten Mal mit Jesus zu tun hatte, der diese Kreuzigung hier jetzt live miterlebt, dieser Mann, er kommt zu keinem anderen Punkt, zu keiner anderen Feststellung als die, das ist der Sohn Gottes. Das heißt, sein Vater kann nur Gott sein. Weil diese Kraft hast du nicht, wenn Gott nicht dein Vater ist. Du kannst so nicht reagieren, wie Jesus das hier getan hat. Ich möchte kurz abrunden. Wir haben am Anfang diese Geschichte gelesen. Saul, ihm brannte es unter den Fingernägeln zu wissen, sag mal, wessen Vater ist eigentlich? Wessen Sohn bist du? Das heißt, wer ist dein Vater? Jesus zeigte und offenbarte, wer sein Vater ist. In seinem aktiven Leben und in seiner aktiven Zurückhaltung, wo er seine ganze Kraft nicht gebraucht und nicht missbraucht hat, sondern wo er diese ganze Kraft hat Gott übergeben und ihm wirken lassen. Und dann sehen wir, oder die Frage, die sich an uns heute stellen möchte, was sehen die Menschen in uns? Wenn Menschen uns, wir heute Kinder Gottes im 21. Jahrhundert, was sehen Menschen heute in uns? Möchten die Menschen Gott, den Vater, kennenlernen? Haben sie dieses Anliegen? Das heißt, bei Jesus haben sie gesehen, wessen Sohn er ist. Bei David haben sie gesehen, wessen Sohn er ist. Und die Frage ist, wenn die Menschen heute mich und dich angucken, was sehen Menschen? Haben sie diesen Wunsch, auch Gott, den Vater, kennenzulernen? Und vielleicht ist jemand hier, der noch gar nicht ein Kind Gottes ist, der noch in gar keine Beziehung zu Gott steht, der mit diesen ganzen Dingen theoretisch sie gehört hat, aber praktisch damit nichts anfangen kann. Da möchte ich an dich eine Frage stellen, an dich eine Frage richten. Wer ist dein Vater? Weil das ist eine wichtige Frage. Wer ist dein Vater? Weil entsprechend dem, wer dein Vater ist, von dem bist du das Kind Ob es jetzt Sohn ist oder Tochter ist, von dem bist du das Kind. Aber weißt du, diese Frage, wenn du mit dieser Frage wenig anfangen kannst, oder wenn Gott noch nicht dein Vater ist, so wie bei Jesus und so wie bei vielen von uns heute, dann darfst du diese Frage heute für dich klären. Und möchte Gott dich dahin segnen, dass du Jesus als den Sohn Gottes in dein Leben aufnehmen kannst. Und damit bekommst du diesen Status, dieses Anrecht, von dem Johannes im ersten Kapitel spricht, ein Kind Gottes zu sein. Möchte Gott uns jeden dahin segnen im Nachdenken. Amen.